aufgefunden 1986, Rosa P. tot aufgefunden 87, Jacqueline H. tot aufgefunden 91, Marianne S. tot aufgefunden 93, Melinda A. tot aufgefunden 97, Jeanette C. tot aufgefunden 99, Gina Barbara H. seit 2000 vermisst, Irene H. 2003 vermisst, 2004 tot aufgefunden, Heidi K. seit 2004 vermisst.
Wenn jetzt der Fall Heidi K. nicht gekommen wäre, dann wäre vermutlich der Zugriff beim Hans B. später erfolgt. Aber die Polizei ist gekommen und ganz aufgeregt durchgelebt, hat wieder zugeschlagen. Dann habe ich gesagt, ja gut, also okay, dann geben wir den letzten Drive.
Silke, eine Podcast-Serie von der NZZ am Sonntag. Der Drogenstrich zu Zürich hat zwischen 1986 und 2007 für 10 Frauen fatal geendet.
Die meisten von diesen Fällen konnten bis heute nicht geklärt werden.
Christine Brand und ich, der Thies Wachter, gehen am Schicksal von diesen Frauen an. Kapitel 2. Ein Täter.
Das Nächste geht langsam. Das ist die Schür. Das ist die Schür. Genau.
Ist
weiter
weg von Zürich,
als das ist. Ja, es ist nicht weiter weg vom Kanton Zug, oder? Also unter Umständen wäre ich nicht mal mehr zuständig gewesen. Ja, willst du aber nicht runterfahren?
Nein, ich wollte es hier parkieren.
Achtung.
Sie ist schon lange
abgefallen.
Ja.
Gut.
Ja.
Ja, da kommt auch ein Fremdi sogar noch Traktorschaffen.
Eben. Also ich heiße Jaroslav Jockel und bin der zuständige Staatsanwalt, der diesen Fall vor Gericht gebracht hat.
Jetzt stehen wir hier in der Silhalde, an einem Hang, an einem Waldrand, neben der Strasse. Und vor uns sehen wir eine Schür.
Und zwischen der Strasse und der Schür fließt die Zil Richtung Zürich.
Es ist also eine kleine Schür, so ich würde sagen, ja, 7 auf 7 Meter oder 8 auf 8 Meter. Unten dran, auf der einen Seite, hat es so einen Stall. Oben, wenn man reingeht, da von ebenerdig, hat es so das Dann. Und dann hat es im ersten Schacht auf den Balken, auf einem halben Ausmass, hat der Hans so eine Art Emporen reingezogen. Und dort hat er eine Matratze gehabt und noch ein paar Kisten. Und das war dann eine Liebeslaube gewesen.
Wobei, mit Liebe hat die wenig zu tun gehabt.
Dort sollte nach der Aussage von Hans das Opfer Irene H. zu Tod gekommen sein. Ich glaube, ich fange mal dort an, wo der Fall zu mir gekommen ist. Also wir wissen, dass der Lebenspartner von der Irene H. etwa knappe Woche nach ihrem Verschwinden einfach bei der Polizei Anzeige gemacht und gesagt, seine Partnerin sei nicht mehr heimgekommen. Darüber aber hat das Polizei als vermissten Fall entgegengenommen und hat einfach mal ein bisschen Abklärung getroffen und ist dann zum Schluss gekommen, dass mit ziemlicher Sicherheit ein Tötungsdelikt vorliegt. Und zwar ein Tötungsdelikt darum, weil man sich gesagt hat, dass die Irene H. nicht einfach mir nichts, dir nichts, zur Nacht irgendwo einfach verschwindet und nicht mehr auftaucht. Sie war in einer stabilen Partnerschaft, sie hat 2 Kinder gehabt, sie war in einem Drogenprogramm, sie hat nebendran so gelegentlich noch den Strich gemacht, hat dann aber auch in der letzten Zeit wieder angefangen, Drogen zu konsumieren. Und für uns war eigentlich klar, ohne Kind, die 2 Kinder, die sie wirklich gern gehabt hat, wäre sie nicht einfach verschwunden und hätte die Kinder irgendjemandem überlassen.
Sie haben dann die Wohnung von der Irene H. durchsucht.
Und was man dann gesehen hat, dass sie mehrere Handy gehabt hat. Oder? Und dann haben wir auf alle Handy haben wir einfach sogenannte rückwirkende Teilnehmeridentifikation gemacht. Einfach durch. Und 2 sind interessant gewesen, und vor allem unter diesen beiden haben das eine, wo in dieser Nacht, wo wir angenommen haben, dass die Irene H. verschwunden ist, hat der Standort von dem Handy gewechselt. Man hat ja angenommen, dass er zuerst irgendwo im Kreis 5 ist. Und dann hat man gesehen, er hat auf einmal einen Antennenstandort in Wiedeke. Und dann nach etwa 10 Minuten später Antennenstandort Adliswil. Und am Schluss haben wir einen Antennenstandort Seelbrück. Und von diesen weg hat das Handy keinen Standort mehr angegeben. Aber das Handy hat offensichtlich wegen einer Fehlmanipulation von der Irene H. hat das immer noch versucht, alle paar Minuten ein SMS zu verschicken. Und das ist noch eine Zeit lang gegangen und hat dann auch aufgehört.
Im Spätherbst 2003 hat die Kantonspolizei Zürich die Wälder bei Seelbrück abgesucht. Ohne Erfolg. Von der Irene H. ist keine Spur vorgekommen.
Und dann hat sich die Polizei nach Rücksprache mit mir dann entschlossen, den ganzen Fall einem Profiler zu geben. Und der hat die Akten angeschaut und hat auch das sogenannte Weiklass-System konsultiert. Das Weiklass-System, das ist ein Hilfsmittel, das Tatvorgehen von Tätern beschrieben ist. Und dort hat man gemerkt, dass ein Bauer auf dem Hirzeloben,
der Hans B.,
im Rahmen von einem Verfahren, das gegen ihn wegen Vergewaltigung durchgeführt worden ist, sollte dem seinem Opfer gesagt haben, also ich bin Bauer und ich habe eine Scheuer und wenn du quasi nicht gut tust, dann tue ich dich in dieser Scheuer einsperren und finde dich niemand. Ich muss einmal ausdrücklich sagen, der Hans B. ist vom Vorwurf der Vergewaltigung rechtskräftig freigesprochen worden. Und ich habe die Akten nachträglich konsultiert und ich finde den Freispruch absolut vertretbar.
Also gemeint ist der Vorfall, der zwei Jahre vor dem Verschwinden der Irene H. andere Drogenprostituierte betroffen hat. Der Vorfall ist aber eben unabhängig vom Freispruch in dem Weiklass-System festgehalten worden.
Aber es war so, er war in dieser Datenbank vermerkt und ein findiger Polizist hat irgendwelche Parallelen gesehen.
Ja, man hat dann nachher gewusst, wo der betreffende Mann wohnt, nämlich auf dem Hirzel. Und dann hat man gesagt, ja, Moment, da unten haben wir das Schürli, das ist etwa schätzungsweise 1,5 Kilometer Luftlinie. Ja, das ist einfach eine geografische Nähe, wo ein gewisser Verdacht ergeben hat, aber nicht mehr.
Etwa ein Jahr nach der Irene H. ist Heidi K. verschwunden. Was hat das bewirkt bei den Ermittlungen?
Der Fall von Heidi K. war auch bei mir. Auch ich habe diesen Fall betreut. Und sie ist einfach nach Beobachtungen ist sie eines Nachts in ein Auto hineingestiegen und war nicht mehr gesehen. Irgendwann einmal ist eine Vermisstanzeige gekommen. Und dann hat die Polizei sich mit mir kurzgeschlossen und hat gesagt, müssen wir jetzt etwas unternehmen. Es besteht der Verdacht, dass der gleiche Täter nochmal zugeschlagen hat. Und wir haben dann einen Tag festgelegt, wo wir da gewissermaßen das ganze Programm durchziehen. Das war der 29. Juni 2004.
Was heisst das ganze Programm?
Wir haben uns vorgenommen, dass wir einmal den Verdächtigten Hans einmal einfach mitnehmen, in die Polizeiverhaft nehmen. Und dann hat die Polizei 24 Stunden Zeit, mit dem Mann zu arbeiten, etwas zu machen. Und in dieser Zeit, während er in der Polizeiverhaft war, man hat es nachher auch gemacht. Aber geplant war einfach, dass man das auf dem Bauernhof eine grossflächige Untersuchung vornimmt, DNA-Proben abnimmt und man hat sogar vorgesehen, dass man die Güllengrube dort auspumpen.
Kurz vor dem Stichtag hat die Polizei auf dem Grundbuchamt gesehen, dass die Schür an der Seil einer Erbengemeinschaft gehört, wo der Hans B. ein Teil davon ist.
Und dann, als ich das gehört habe, habe ich ganz, muss ich sagen, ein bisschen flapsig, spontan gesagt, vergessen den Bauernhof unten, konzentrieren wir uns aufs Schürli.
Jemand, der Irene H. und Heidi K. kennt hat, ist Ursula Kocher. Sie hat damals im Bus Flora Dora die Frauen vom Drogenstrich betreut. Im Regen am Seil gegeben, erinnert sie sich an die Zeit, wo die zwei vermisst worden sind.
wo das passiert ist, wo die verschwunden sind. Das war eine riesige Geschichte hier am Silge. Also, die Frauen, die anderen, haben natürlich auch Angst gehabt. Es ist sehr viel spekuliert worden, es ist sehr viel diskutiert worden. Die Feuerwarnungen sind plötzlich wieder viel aktueller geworden, weil man wieder wie bewusster geworden ist, hey, da geht etwas, weil man ja lange nicht gewusst, was passiert. Sie sind einfach lange vermisst gewesen.
Und auch vom Bauer Hans B. hat Ursula Kocher dort mal gehört, wie sie uns nachher im Trocknen noch erzählt hat.
Man hat ihn als Freier hier gekannt. Hat es zu ihm auch Freierwarnungen gegeben?
Ja, das hat es gegeben. Also es hat, da habe ich gerade neu am Bus habe ich so quasi übernommen, wo gerade der Fall irgendwie aktuell war. Es hat eine Freierwarnung gegeben. Mein Team hat dazu mal gesagt, er ist aufgenommen worden, weil er eben sehr ambivalent beschrieben worden ist. Also es hat die eine Frau gegeben, die gefunden hat, das ist ein total guter Freier, der macht überhaupt nichts. Und andere jetzt gehabt, die gesagt haben, nein, der ist irgendwie komisch und der redet komisch und der nimmt einen mit an einen Ort, wo man nicht will und lässt einem zum Teil nicht mehr gehen, so direkt. Aber er hat dann alle immer wieder zurückgebracht.
Was nicht ganz stimmt, wie sich 22 km weiter oben die Zielbrücke herausgestellt hat, am 29. Juni 2004.
Ich war an diesem Tag an einer Weiterbildung in der Psychiatrie Rheinau. Und ich war aber immer im telefonischen Kontakt mit meinen Mitarbeitern im Büro, die festgehalten hat. Und die hat ihrerseits immer laufenden Kontakt gehabt, da zum Alain, der da vor Ort war.
Die Polizei hat bloß einen Verdacht gehabt, nicht mehr, wo der Staatsanwalt Jaroslav Jockel die Durchsuchung auf dem Gelände vom Bauer Hans B. überwacht hat.
Regelmässig bin ich orientiert worden, wie weit das sind. Und dann hat es irgendwann mal gesagt, ja, sie graben an einem Ort. Dann habe ich gesagt, ah, interessant, also wenn sie graben, dann müssen sie ja schon ein bisschen gewichtigere Anhaltspunkte haben. Und irgendwann einmal komme ich von meinen Mitarbeitern in ein SMS über, so des Inhalts, komm rasch, sie haben eine Hand und einen Fuß gefunden. Und da habe ich mich dessen stehen lassen und bin mit dem Auto gehockt und wie die Feuerwehr daher gefahren.
Der Jaroslav Jockel hat kurz der Alain Loredan erwähnt. Der hat dort mal den Polizeieinsatz geleitet. Darum wäre es von uns so geplant gewesen, dass er jetzt auch mit uns am Tatort ist.
Eigentlich wollte Alain Loredan dabei sein und die zwei haben sich auch darauf gefreut, sich endlich mal wieder zu sehen, weil sie dann zusammen ermittelt haben. Aber es ist so, dass eine Eingabe ist eingegangen von einem Rechtsanwalt, wo der Täter in diesem Fall vertritt und Alain Loredan sozusagen einen Maulkorb verpasst hat.
Die Eingabe von diesem Anwalt, die hast du eigentlich eingebracht?
Ja, es ist unsere journalistische Pflicht, auch die Gegenseite Stellung zu nehmen. Darum habe ich den Rechtsanwalt vom Täter Hans B. kontaktiert und ihn gefragt, ob wir mit ihm als Anwalt oder mit dem Hans B. selber dürfte reden. Dann ist das dann weitergeleitet worden zu einem neuen Rechtsvertreter von Hans B. und der hat dann die Eingabe gemacht. Uns hat er mitgeteilt, dass er nicht Stellung nehmen will. Es ist so, dass der Hans B. in absehbarer Zeit entlassen wird. Und ich denke, es hat ganz fest damit zu tun, dass sie Angst haben, dass er plötzlich noch eine nachträgliche Verwahrung könnte bekommen oder dass die Polizei irgendetwas findet, für ihn länger drinnen zu behalten. Ich glaube, darum bewegen wir uns hier in einem Fall, wo alle so ein bisschen auf rohe Eier gehen.
Und darum taucht der Alain Loredan in dem Kapitel, wo es um den Hans B. geht, nicht selber auf. Zurück zum 29. Juni 2004. Der Staatsanwalt Jockel ist bei der Schür Zielbrücke angekommen, wo man gut 100 Meter oben am Waldrand eine Leiche freigelegt hat.
Man hat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen, dass das Irene H. ist. Aber gewusst hat man es nicht. Man hat dann noch können, nach der ersten Besichtigung hat der Gerichtsarzt gesagt, das ist eine weibliche Leiche. Das hat dann natürlich den Verdacht noch ein bisschen vergrössert. Aber absolute Gewissheit haben wir erst einen Tag später gehabt, wo man ihren Zahnstatus und dann können vergleichen, auch den DNA können vergleichen. Nachher, als man die Leiche geborgen hat, hat man gesehen, dass sie am Hals zwei Drahtschlingen hat, die ziemlich satt am Hals angemacht waren.
Die Rechtsmediziner sind dann später zum Schluss gekommen, dass der Hans B. die Irene H. mit diesen Drahtschlingen stranguliert hat, bis sie gestorben ist. Mit einem Messer hat er dann noch zweimal ihren Oberkörper gestochen. Aber da hat sie schon nicht mehr gelebt. Der Jaroslav Jockel erinnert sich, was der Hans B. ihm gegenüber ausgesagt hat.
Also er hat erzählt, wie es vorher war. Und dann auf einmal, wo es um die entscheidenden Momente gegangen ist, also quasi die Zeit, die er hätte sollen schildern, wie Irene Hart zu Tod gekommen ist, da hat er irgendwie aufgehört zu schwätzen. Hat einfach keine Erinnerung mehr gehabt, hat er mindestens gesagt. Und nachdem er, wie er gesagt hat, festgestellt hat, dass sie tot ist, ist die Erinnerung wieder eingesetzt. Er genau können sagen, was er mit ihr gemacht hat. Er hat sie noch zwei Tage irgendwie da unten im Heu versteckt. Also immer nach seinen Aussagen. Und dann nach zwei Tagen zur Nacht hat er sie dann da im Wald beerdigt.
Auch die Sozialarbeiterin Ursula Kocher erinnert sich. Die Verhaftung von Hans B. hat auf dem Strassenstrich zu reden gegeben.
Das hat grosse Diskussionen auch unter den Frauen ausgelöst. Es hat zum Teil Frauen gehabt, die das nicht geglaubt haben, dass der Hans B. das irgendwie gemacht hat. Also das ist wirklich so gewesen. Die haben gefunden, nein, das ist total ein guter Freier, der würde das nie machen und so. Und dann hat es andere gehabt, die eben gefunden haben, Moll, der ist immer irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Und jetzt, wenn ich das mir so überlege, ja, müsste ich eigentlich sagen, ja, hätte nie sollen einsteigen und so. In dem ganzen Elend habe ich das einen guten Prozess gefunden, dass die Frauen plötzlich angefangen haben zu schwätzen über das und auch über ihre Gefühle, über ihr Bauchgefühl, wann steigt man ein. Weil, ihr müsst euch vorstellen, das finde ich wirklich ein Wahnsinnsding auf dem Strassenstrich. Oder es haltet irgendein Auto, man kennt die Person nicht, man steigt dort ein und fährt irgendwo hin. Also das war so gewesen, oder? Irgendwo in Pampa raus, keine Ahnung wohin. Und man ist total ausgeliefert, dieser Person.
Also, nochmal. Die Irene H. ist im Sommer 2003 verschwunden. Die Fahnder haben langsam, aber sicher auf den verdächtigen Hans B. fokussiert. Am 9. Juni 2004 ist Heidi K. verschwunden. Das hat den Zugriff auf den Hans B. mit ausgelöst. Am 29. Juni hat man dann die Leiche von der Irene H. gefunden, die der Hans B. in der Scheune umgebracht und am Waldrand verscharrt hat. Weitere Leichen hat man auf dem Gelände von Hans B. nicht entdeckt. Die Heidi K. bleibt bis heute vermisst.
Denkst du, dass es möglich wäre, dass der Hans B. auch für den Fall Heidi K. verantwortlich ist?
Ich glaube es nicht. Nach meiner Überzeugung nicht. Aber ich weiss es nicht. Also wir haben keinen Anhaltspunkt gehabt, dass der Hans könnte involviert sein. Man hat ihn angesprochen darauf, übrigens auch andere Männer. Aber man hat nie so viel Verdachtsmoment gehabt, dass man gegen irgendjemanden hätte können ein formelles Verfahren eröffnen.
Der Hans B. sitzt immer noch seine Strafe von 17 Jahren Zuchthaus wegen Mord an der Irene H. ab. Spätestens in 2 Jahren wird er das Gefängnis können verlassen, als freier Mann. Das mag für ein paar Leute eine unheimliche Vorstellung sein. Aber
einem resozialisierten Täter gegenüber immer quasi noch die alte Tat vorziehen und so. Das sollte man nicht. Aber ein Recht auf Vergessen gibt es nicht, oder? Sonst haben wir dann ein Problem mit den Angehörigen vom Opfer.
Was auch nicht können vergessen.
Was sowieso nicht können vergessen, ja.
Wann soll man vergessen und wann nicht? Diese Frage war immer noch offen, als wir Jaroslav Jockel wieder verabschiedet haben.
Die Angehörigen die vergessen nie, wenn sie jemanden verloren haben durch ein Delikt. Und darum eben das Recht auf Vergessen. Es gibt wie verschiedene Blickwinkel, wie man das anschauen kann. Aber es ist so, für die Angehörigen geht so eine Geschichte nie weg. Und für die Angehörigen ist so eine Geschichte auch extrem prägend für das ganze Leben.
So geht es auch an einen Sohn von einer anderen Frau, die am Seilgehen verschwunden ist.
Man hat halt viel daran gedacht, wo sie ist oder was mit ihr ist. Aber es ist ja erst später gekommen, eigentlich so die richtige die Sucht danach, dass ich bei Mami finde. Die Sucht ist entstanden eigentlich mit etwa 16 ist das gewesen, wo ich dann ausgezogen bin von meinen Pflegeeltern. Dann halt das Bedürfnis noch stärker geworden ist, dass ich meine Mami gerne möchte kennenlernen und finden. Und dann hat sich das eigentlich immer mehr und mehr ergeben, weil es immer wichtiger geworden ist für mich. Und dann irgendwann haben wir dann gestartet.
Gestartet mit der Suche nach der eigenen Mutter, die Marco schon als Baby verloren hat. Was dabei rausgekommen ist, erzählt mir im nächsten Kapitel. In einer Woche kommt das Kapitel 3 auf diesem Kanal. Wer sofort wissen will, wie es weitergeht, findet alle Folgen auf der Webseite von der NZZ am Sonntag exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten. Wenn Sie keine Folge verpassen, aber haben noch kein Abo, dann entdecken Sie unser Spezialangebot unter nzz.as/probeabo.
Wie gefällt euch der Podcast? Löst unsere Geschichte bei euch Erinnerungen oder Fragen aus? Oder wisst ihr vielleicht sogar noch etwas, das könnte bei der Aufklärung dieser Fälle weiterhelfen? Meldet euch bei uns unter nzz.as/silke.
Podcast-Serie Silke ist die Zusammenarbeit von Christine Brandt und Thies Wachter. Mitproduziert, komponiert und gestaltet hat Simon Meier.